Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören zum heutigen vierten Teil der Erfüllung biblischer Prophetie auf das Wort aus Matthäus 24, aus der Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, die Verse 3 bis 14. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein, also ohne die übrige Volksmenge drumherum, zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein, nämlich dass der Tempel abgebrochen und das Volk Israel zerstreut wird? Vor allem Tempel abreißen ist hier das Thema. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben sein, da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reichs wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis aller Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir setzen heute die eingeschobene Reihe über die Erfüllung biblischer Prophetie fort. Diese werde ich voraussichtlich, so Gott will und wir leben, muss man in dieser Zeit mit ganz neuem Ernst, nicht als fromme Floskel, sondern mit ganz neuem Ernst sagen. So Gott will und wir leben, mit einer Auslegung über die Offenbarung abschließen. Wir greifen damit unserer Reihe über die biblische Heilsgeschichte, die verlassen wir nicht. Wir greifen ihr ans Ende schon vor. Weil ich hatte vor 5 Jahren schon überlegt, im Rahmen einer Predigtreihe die Offenbarung auszulegen. Da war auch schon eine entsprechende Zeit, aber damals schien mir nach reiflicher Zeit Überlegung die Zeit doch nicht gekommen, denn es war eine geistlich überhitzte Zeit. Viele Mails und Telefonate gingen bei mir ein, die von der mehr oder weniger unmittelbar bevorstehenden Entrückung der Gemeinde redeten, manche mit exakter Datumsangabe. Und deshalb beschloss ich damals, in dieser überhitzten Zeit die Auslegung zur Offenbarung zurückzustellen und da nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, und begann mit der Reihe zur biblischen Heilsgeschichte ab 1. Mose 1. Als aber der Corona-Wahnsinn über uns gebracht wurde und all die Veränderungen, Entwicklungen, die damit verbunden sind, dachte ich, jetzt ist's an der Zeit, denn später könnte es zu spät sein. Wir stehen in einer zweifellos historischen Stunde, auch geistlich. Die Gnadenzeit läuft aus. Und deshalb auch dieses Wort, das wir als Lesung gehört haben, 2. Korinther 6, Vers 2. Jetzt ist Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Aber wir wissen nicht, wie lange noch. Sie läuft aus und wir wissen nicht, wie schnell. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel Zeit der Gnade, wie viel Zeit zur Entscheidung zwischen Leben und Tod, ewigem Heil und ewiger Verdammnis uns noch bleibt. Ich kann nicht sagen, ob diese Zeit morgen zu Ende geht oder erst in 30 Jahren. Aber wenn wir heute vorbereitet sind und Christus kommt erst in 30 Jahren wieder, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass es noch so lange dauert, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Aber wenn wir heute vorbereitet sind oder kommt erst in 30 Jahren wieder, hat es uns nicht geschadet. Wir hatten dann 30 wertvolle Jahre an der Hand unseres Herrn. Sind wir aber erst in 3 Jahren vorbereitet und der Herr kommt schon in 2,5 Jahren wieder, dann sind wir zu spät. Dann gehören wir zu denen, für welche die Tür zur himmlischen Herrlichkeit ins Schloss gefallen ist. Und für die Tür ins Vaterhaus für ewige Zeiten verschlossen bleibt. Deshalb heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Noch ist Zeit der Gnade, noch ist Tag des Heils. Und damit das möglichst wenig passieren möge, dass sie diese Tür für sich ins Schloss fallen lassen, diese Predigtreihe verbunden mit dem Ruf, jetzt ist der Tag des Heils, lass diesen Tag für dich nicht ungenutzt verstreichen. Es ist dabei keineswegs so, dass wir im Verlauf der Heilsgeschichte keine Einschnitte hätten und speziell im Blick auf die Endzeit keine konkreten Hinweise, wo wir in etwa stehen. Ich hatte ja in der letzten Predigt zur biblischen Prophetie das Gleichnis vom Feigenbaum erwähnt. Und ganz egal, wie man dieses Gleichnis nun auch immer im Detail deuten mag, im Grundsatz ist klar, dass Jesus sagt, so wie man am Feigenbaum und allen Bäumen erkennen kann, wann sie im Frühjahr ausschlagen, dass der Sommer naht, so kann man am Eintreffen der Ereignisse, die ich euch gerade genannt habe, vorausgehend im Kapitel 24 Matthäus, die ich euch gerade genannt habe, erkennen, dass der Tag meiner Wiederkunft und damit auch das Ende der Gnadenzeit nahe gekommen ist. Wir haben auch in Matthäus 24 Ereignisse, die es immer schon gab, die aber im Lauf der Zeit zum Ende hin an Intensität zunehmen. Ich habe das hier auch in dieser Grafik, die ich vor ein paar Jahren schon mal erstellt habe, versucht deutlich zu machen. Das sind Ereignisse, die gab es immer schon, aber die spitzen sich zum Ende hinzu. Und es gibt aber auch einmalige Ereignisse, deren Eintreffen zeigt, jetzt ist es bald soweit. Wir werden die Unterschiede im Weiteren heute sehen. Die Jünger Jesu haben nach 3 Ereignissen gefragt. Wann geschieht die Zerstörung des Tempels? Wann wird eine Wiederkunft sein? Und wann wird dieses Zeitalter, die Gnadenzeit, vollendet sein? Und vor allem, auch ganz interessant, sie fragen, was sind die Zeichen? Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Die fragen ganz gezielt nach den Zeichen. Das heißt, die Jünger rechnen offenbar ganz selbstverständlich damit, dass der Herr diese gewaltigen Ereignisse für die Seinen durch die entsprechenden Zeichen rechtzeitig ankündigt, damit sie sich darauf einstellen und darauf vorbereiten können innerlich. Den Auftakt des Ganzen, nämlich die Zerstörung des Tempels ganz links und die Zerstreuung des Volkes Israels unter alle Völker, die hatten wir das letzte Mal, die letzten Male schon angeschaut. Im Weiteren sehen wir Ereignisse in der Welt, die laufen nicht einfach nacheinander ab, die laufen aber, man kann es ja nicht alles übereinander abdecken, die Ereignisse in der Welt, die Ereignisse in der Gemeinde und ganz am Schluss die Ereignisse kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn. Und dazwischen haben wir eine Zäsur und wir werden merken, an dieser Zäsur sind wir längst angekommen. Wenn wir die Verse 4 bis 8 unseres Kapitels nehmen, die wir gehört haben, fällt auf, sie entsprechen im Wesentlichen den 4 Reitern der Offenbarung, von Offenbarung 6. Das heißt nicht, dass die 4 Reiter der Offenbarung einfach mit dem, was Jesus Matthäus 24 sagt, gleichzusetzen wären, aber es gibt Entsprechungen. Ich denke, dass auch die 4 Reiter so zu verstehen sind, dass sie Ereignisse beschreiben, die sich am Ende in einer eigentlichen Erfüllung konkretisieren, aber durch die ganze Gnadenzeit hindurch schon ihre Vorläufer haben. Wir sehen das gleich beim ersten Reiter. Das ist das weiße Pferd. Und dieser sieghafte Reiter auf dem weißen Pferd, das ist nicht etwa Christus, das ist der Antichrist. Der kommt zwar in persona, in seiner Letzterfüllung erst am Ende, aber der antichristliche, satanische Geist, der auch ihn treibt, wirkt ja schon lange. So dass der Apostel Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 18 schreibt, es sind schon viele Antichristen gekommen. Der Geist ist schon lange da, seit 2000 Jahren. Aber die eigentliche und letzte Erfüllung findet die Vorhersage des Antichristen in der einen Person, die noch kommen wird. Und so sehen wir sowohl in den vier Reitern wie auch in den Versen 4 bis 8 von Matthäus 24 Ereignisse, die über die ganze Zeit hin geschehen, sich am Ende aber zuspitzen in ganz neuen Dimensionen. Dabei stellt Jesus die Warnung vor der Verführung über das Ganze. Seht zu, dass euch niemand verführe. Was ich hier habe mit den falschen Christusen, hätte man im Prinzip das weiße Pferd über das Ganze auch setzen können. Denn wir haben gesehen, dieser Geist der Verführung, dieser antichristliche Geist, der geht die ganze Zeit durch. Das steht also als Mahnung über allem. Seht zu, dass euch niemand verführe. Diese Mahnung gilt der Gemeinde, betrifft die Welt aber auch. Und wenn wir bedenken, mit welchem Geist der Lüge und Täuschung auf der einen und der Verblendung auf der anderen Seite heute die Massen in Gemeinde und Welt verführt werden, dann sehen wir die Aktualität dieser Mahnung. Es wird wohl in der Geschichte dieses Erdkreises noch nie so viel Verführung gegeben haben wie heute. Nie so viel Täuschung, Lüge und Verblendung und noch nie so perfekt dargeboten. Und sie betrifft die Gemeinde noch weit mehr als die Welt, merkwürdigerweise. Meine Erfahrung ja seit 5 Jahren, gerade die sogenannte Christenheit ist am extremsten verblendet. Und viele Leute, die mich anrufen, bestätigen es aus ihrem Umfeld genauso. Die Masse der Christen blickt am allerwenigsten, was in diesen Tagen um sie herläuft. Wahrhaft apokalyptische Ereignisse. Und diese Verführung und Verblendung betrifft vor allem die geistliche Ebene. Denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Roger Libby zählt 51 falsche Messiasse auf, die es bis heute wohl im Judentum gab. In der Gemeinde Jesu, als ich es gelesen habe, dachte ich, in der Gemeinde Jesu geschieht die Sache viel tückischer. Da kommt selten einer und sagt, ich bin Christus, mich betet an, mir folgt nach. Aber viele basteln sich ihre eigenen falschen Christusse. Da gibt es den Jesus der Anthroposophie, der mit der Bibel gar nichts zu tun hat. Da gibt es den esoterischen Jesus, da gibt es den ökumenischen und multireligiösen Jesus. Wieder andere haben ihren schwulen Gender-Jesus oder den Klima-Jesus oder den veganen Jesus oder den liberalen Jesus und so weiter. Alles selbst zusammengebastelte Götzen, durch die die Massen verführt werden und verloren gehen. Als zweites Zeichen nennt Jesus gewaltige Kriege. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich erheben, Volk wieder Volk und Königreich wieder Königreich. In der Parallelstelle Lukas 21,9 ist neben Kriegen die Rede von Akatastasias. Akatastasias, ein schwieriger griechischer Begriff, der genau in unserer Zeit spricht. Er bezeichnet eigentlich wörtlich die Auflösung aller bestehenden Ordnungen. Als ich es in der Vorbereitung nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, liebe Geschwister, kann man das, was wir in diesen Tagen erleben, besser bezeichnen als mit diesem Begriff? Gerade wenn wir das Geschehen rund um den derzeitigen Corona-Wahnsinn betrachten, wann hatten wir jemals eine derartige Auflösung fast aller bestehenden Ordnungen? Das sind ja nicht nur die gesellschaftlichen Ordnungen, die atomisiert werden, die medizinischen Ordnungen, die rechtlichen, vertraglichen Ordnungen. Wirtschaft- und Finanzfachleute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, man kann jetzt auf einmal alles stunden, vertragliche Verpflichtungen gelten nicht mehr. Man braucht nur schreien Corona und man ist auf einmal aus vertraglichen Verpflichtungen mindestens zeitweise entbunden. Oder dass wir heute auf einmal so viel Kurzarbeit haben, bei Betrieben, die im Grunde genommen nicht mehr zu retten sind aufgrund des Corona-Wahnsinns. Wirtschaftsfachleute sagen, das ist staatlich geduldete, staatlich unterstützte Insolvenzverschleppung. Eigentlich sind das strafbare Handlungen. Auflösung jedweder bestehenden Ordnung in praktisch allen Bereichen. Ich kann das selber nicht beurteilen. Ich gebe das nur weiter, was Fachleute aus den verschiedenen Bereichen und Gebieten sagen. Die schlagen entsetzt die Hände im Kopf zusammen und sagen, was geht hier ab? Das ist die Totalauflösung aller Ordnung. Und dieses Durcheinanderwerfen von Ordnungen ist nun einmal das Werk des großen Durcheinanderwerfers. Des Diabolos. Wörtlich der Durcheinanderwerfer. Des Teufels. Der zweite Reiter auf einem feuerroten Pferd in der Offenbarung bedeutet Krieg. Ihm wurde gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Wir wissen, Kriege gab es immer wieder. Seit Kain und Abel herrscht Mord und Totschlag auf dieser Welt. Aber wer will bestreiten, dass das 20. Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen diesbezüglich in eine ganz neue Dimension eingetreten ist? Natürlich auch mit den Möglichkeiten der modernen Technologie und Bewaffnung. Man muss heute ja noch nicht mal mehr irgendwo hin, ein Schwert in die Hand nehmen oder einen Bogen und Pfeil. Man sitzt in Ramstein oder sonst irgendwo am Computer und steuert bewaffnete Drohnen, die Tausende und Abertausende Kilometer entfernt, punktgenau, irgendwelche unerwünschten Leute eliminieren. Ein besonderes Kennzeichen dieser kriegerischen Entwicklungen wird sein, es wird sich erheben Volk wieder Volk und Königreich wieder Königreich. Im Urtext steht für den Begriff Volk Ethnos. Dieses Fremdwort ist uns ja bekannt aus den ethnischen Konflikten. Und sie sind kennzeichnend seit Jahren für die Auseinandersetzungen, ob wir nach Südosteuropa blicken, die furchtbaren Kriege im ehemaligen Jugoslawien, nach Asien oder Afrika. Wir sehen das in vielen Ländern bestätigt. Seit dem Zusammenbruch des Kommunismus einerseits und dem Rückzug der Kolonialmächte aus den Ländern der Dritten Welt fallen dort die Ethnoi, die ethnischen Gruppen, Völker, übereinander her in blutigen Kämpfen. Alfred Mechtersheimer, er gehörte früher zur Bundestagsfraktion der Grünen, war später Sprecher des konservativen Friedenskomitees 2000, hat wohl ums Jahr 1999 gesagt, die Hauptursache fast aller heutigen Kriege liegt in der multiethnischen Zusammensetzung der jeweiligen Bevölkerung. Es bedarf nur eines Funkens, um sie in Brand zu setzen. Deshalb ist ein Anhänger von Multikulti auch dann ein potenzieller Kriegsverbrecher, wenn er subjektiv die besten Absichten haben mag. Sag nicht ich, sagte Alfred Mechtersheimer um 1999, ein ehemaliger Grüner. Man höre und staune. Deshalb ist ein Anhänger von Multikulti auch dann ein potenzieller Kriegsverbrecher, wenn er subjektiv die besten Absichten haben mag. Wobei ich die subjektiv besten Absichten bei denen in Zweifel ziehe, die schreien nie wieder Deutschland oder Deutschland verrecke und ihr Multikulti damit begründen. mit der politisch gewollten und gegen den Willen der einheimischen Völker erzwungenen Massenmigration werden ethnische Konflikte an nahezu jeden Ort dieser Welt getragen und mit Teufelsgewalt provoziert. Und wir sehen, die biblische Prophetie erfüllt sich in ihrer endzeitlichen Zuspitzung. Laut der Parallelstelle in Markus 13,8 redet Jesus in den revidierten Ausgaben zumeist unterschlagen, außerdem von Aufständen. Also es ist immer interessant, wenn man zu bestimmten Stellen auch noch die neutestamentlichen Parallelstellen dazu anschaut, gibt sich ja noch runderes, vollständigeres Bild. Auch Aufstände gab es in der Weltgeschichte immer wieder. Es könnte aber sein, dass im Zuge der geplanten globalen Machtergreifung satanischer Hintergrundeliten weltweite Aufstände der Völker ein nie dagewesenes Ausmaß erreichen. Wenn ich bestimmte Entwicklungen richtig deute, etwa dass ich höre, ich bin ja nicht selber da, ich krieg's nur zugetragen, dass wir in ganz vielen, fast allen Ländern eine Mobilisierung des Militärs haben. Seit wann werden Viren mit Waffen bekämpft, mit Raketen, Panzern und Gewehren? Ist nur neu. Wenn ich das höre, dann bereiten sich die Herrschenden möglicherweise genau darauf vor, auf massive Aufstände und deren gewaltsame Niederschlagung. Und warum sollte etwa der Reichstag in Berlin, wahrscheinlich habt ihr davon gehört, wie geplant mit einem Graben und weiteren Schutzmaßnahmen umgeben werden? Das hat es doch, seit dieses Ding da steht und deutsche Parlamente da drin tagen, noch nie gebraucht. Warum soll auf einmal der Reichstag einen Schutzwall brauchen und Verteidigungsanlagen? Als weitere Zeichen nennt Jesus, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein. Die Seuchen sind in den revidierten Ausgaben auch wieder gestrichen, stehen aber da. Und Erdbeben da und dort. Der dritte Reiter sitzt auf einem schwarzen Pferd. Er steht für Inflation und Hungersnot. Hungersnot heißt Nahrungsmangel. Und auch Mangel an sonstigen lebenswichtigen Gütern kannten wir in Deutschland, Gott sei Lob und Dank, seit den Nachkriegsjahren, soweit ich mich erinnern kann, nicht mehr. Also ich bin 58 geboren, es ging bei uns nicht immer überaus üppig zu, aber direkt Hunger leiden musste ich eigentlich, wenn ich mein ganzes Leben zurückdenke, nicht. Und soweit ich an mir runtergucke, muss ich es bis heute, glaube ich, auch nicht. Wir lebten vor allem seit dem deutschen Wirtschaftswunder im Überfluss. Das hat sich die letzten Wochen auf einen Schlag geändert. Keiner hätte das so für möglich gehalten. Nicht durch das Coronavirus. Das Coronavirus hat keine einzige Rolle Klopapier gefressen und auch kein Mehl, sondern durch die Maßnahmen der Herrschenden. Auf einen Schlag über Nacht war ein Mangel herbeigeführt, etwa durch die Unterbrechung von Lieferketten und die Stilllegung von Betrieben. Ganz merkwürdig wohl auch durch die Stilllegung von Logistikunternehmen, weil ich habe vielfach gehört, dass Produkte da sind, aber die kommen nicht von A nach B. Und ich habe mich gefragt, wie Corona gefährdet ist ein LKW-Fahrer, der allein in seinem LKW-Führerhaus sitzt. Also da, ich blicke da nicht so ganz genau dahin. Das sind so Dinge, die mir auffallen, gerüchteweise gehört. Und nicht nur die berüchtigte Rolle Klopapier wurde zur Mangelware, auch Mehl bekam und bekommt man, soweit ich weiß, auch heute möglicherweise nur noch rationiert. Wir stehen vermutlich erst am Anfang einer inflationären Mangelwirtschaft. Was uns die Offenbarung für das Auslaufen der Gnadenzeit ankündigt, nimmt in diesen Tagen vor unseren Augen ganz konkret Gestalt an. Zum Stichwort Inflation und Hungersnot macht Offenbarung 6, Vers 6 eine interessante Detailbemerkung, nämlich Weizen und Gerste, die Grundnahrungsmittel werden teurer, Öl und Wein, taste nicht an. symbolhaft stehen für Luxusgüter, für die Reichen. Das heißt, die Grundnahrungsmittel werden horrend teuer, die Luxusgüter dagegen nicht. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich wird weiter drastisch auseinandergehen. Was wir seit Jahren schon erleben und was durch den Corona-Wahnsinn möglicherweise zur Vollendung gebracht wird. Denn nach Jahrzehnten mit einer starken Mittelschicht, die unser Land getragen und auch ernährt hat, auch beschäftigungstechnisch mit Steuern und allem, werden in unseren Tagen breite Teile der Bevölkerung an das Rand des Existenzminimums gedrängt. Da viele immer noch das täglich Nötige haben und Überfluss, begreifen das viele noch gar nicht, was da abgeht. Meinen, das wäre ein Märchen. Während die Reichen immer reicher werden. Wir werden sehen. Durch den Corona-Wahnsinn werden nach Aussage von Fachleuten insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen geschädigt und in den Ruin getrieben, massenhaft. Das sind diejenigen, die besonders viele Arbeitsplätze schaffen und einen großen Teil der Steuerlast tragen in unserem Land. Die internationalen Großkonzerne, die fast gar keine Steuern zahlen, weil sie ihre Gewinne und so weiter überall auf der Welt verteilen und mit Verlustabrechnungen wieder fiktiv ausgleichen können. Und Großbanken werden gerettet. Und gleichzeitig wird ihnen in einem Atemzug die lästige Konkurrenz der mittelständischen und kleinen Betriebe vom Hals geschafft. Geniale satanische Schachzüge. Was wir seit Jahren erleben, insbesondere unter der Regierung Merkel, ist eine gigantische Umverteilung des Vermögens aus den Taschen der kleinen Leute auf die Überseekonten der Superreichen. Es könnte durchaus sein, liebe Geschwister, dass wir Inflation, Hyperinflation, kaum noch vorhandene und deshalb auch kaum mehr bezahlbare Lebensmittel bereits in den kommenden 1 bis 3 Jahren hier in diesem Land erleben. Finanz- und Wirtschaftsfachleute warnen zunehmend genau davor. Das vierte Pferd ist ein fahles. Es ist der Tod. Es bringt Erdbeben und Seuchen mit sich. Auch Erdbeben gibt es seit jeher, aber ihre Stärke und durch dies verursachten Schäden nehmen inflationsbereinigt seit Jahren drastisch zu. Der Höhepunkt ist hier sicher bei weitem noch nicht erreicht. Wenn wir in die Offenbarung schauen, dann sehen wir, dass durch endzeitliche Erschütterungen dieses Globus und des gesamten Kosmos und seiner Kräfte und Ordnungen wir da Ereignisse erleben werden, wie sie die Menschheit wohl noch nie gesehen hat. Beim Stichwort Seuchen denken wir heute fast zwangsläufig an Corona. Interessant ist dabei der Hinweis, was ich auch letzten Sonntag gesagt habe, dass die Covid-Segmente von HIV enthält. Es wäre viel zu sagen über HIV, Ebola, SARS und Co. und den mutmaßlichen Anteil an Laborarbeit an diesen Erregern. Stichwort Seuchen könnte man auch noch ergänzen durch die zunehmende Widerstandskraft von Bakterienstämmen gegen unsere Medikamente, Antibiotika, auch durch eine zum Teil völlig sinnlose und unverantwortliche Antibiotikumverschreibung. Ich betone ja immer wieder, die meisten endzeitlichen Plagen muss Gott gar nicht schaffen. Die schafft der Mensch selber. Da braucht Gott gar nicht dazu. Gottlose Mensch schafft seinen Untergang ganz allein. Und wir dürfen nicht geringschätzen, hatte ich letzten Sonntag auch schon angedeutet, mit welcher Penetranz, gehört hier aber zum Stichwort Seuchen nochmal mit ganzem Ernst dazu, mit welcher penetranten Wiederholung unsere Politiker und Leute wie Fauci und WHO und alles Mögliche drumherum von weiteren Wellen sprechen. Ich persönlich gehe davon aus, dass hier zeitnah noch viel Wüsteres als Covid-19 über uns gebracht wird. In seiner endzeitlichen Erfüllung wird das vierte Pferd innerhalb kurzer Zeit ein Viertel der Weltbevölkerung, sagt die Offenbarung, töten. Durch Krieg, Hungersnöte, Seuchen und wilde Tiere. Ein Viertel der heutigen Weltbevölkerung sind fast 2 Milliarden Menschen. Aber Jesus betont hier, das ist noch vor dieser Enderfüllung des vierten Pferdes, des vierten Reiters, Jesus betont hier gleich zweimal, aber es ist noch nicht das Ende. Wir gucken da noch mal zurück kurz. Da habe ich es rot hervorgehoben. Es ist noch nicht das Ende. Und da sagt er, das alles wird erst der Anfang der Wehen sein. Ganz wichtig, Jesus ruft uns einerseits auf, die Zeichen der Zeit zu beachten, aufmerksam sein. Aber er mahnt andererseits auch ganz entschieden vor einer übertriebenen, überhitzten Naherwartung. Im Blick auf diese bis jetzt genannten Ereignisse sagt, das sind noch nicht die Presswehen, das sind erst Vorwehen, die es über die ganzen 2000 Jahre einer Schwangerschaft gewissermaßen gibt, beziehungsweise dann am Ende hin vor allem. Die Bibel spricht im Zusammenhang dieser endzeitlichen Nöte und Katastrophen ja sehr bewusst von Wehen. Diese Gerichtswehen bringen ja nicht einfach das Ende der Gnadenzeit dieses Äons, sie leiten vielmehr eine Geburt, nämlich des neuen Äons, des Reiches Gottes auf dieser Welt, das tausendjährige Reich ein. Aber so wie eine Frau vor der Geburt sich in heftigen Wehen krümmt und schreit, so wird die Welt stöhnen und sich schmerzverkrümmt winden in den Wehen, die dieser Geburt vorausgeht. Dazu gehören dann als zweites die Ereignisse in der Gemeinde. Da ist zunächst die Verfolgung der Gemeinde von außen. Jesus sagt, dann werden sie euch in Bedrängnis übergeben und werden euch töten und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden, um meines Namens willen. Das Wörtchen dann darf man nicht zu eng als zeitliche Abfolge werten. Es kann wie auch bei uns im Sprachgebrauch in einer Aufzählung, im Rahmen einer Aufzählung verwendet werden. Ich habe das gehabt, dabei gehabt, dann das und dann das und dann das. Verfolgt wurde die Gemeinde Jesu von ihren ersten Anfängen an. Aber auch wenn es Christenverfolgung ganz besonders schon in den ersten Jahrhunderten gegeben hat, zunächst durch die Juden, später Römer und so weiter, ist keine Frage, dass im 20. Jahrhundert die Sache mit dem Kommunismus, Sozialismus, Wiedererstarken des Islam ganz neue Dimensionen erreicht hat, in weiten Teilen der Erde. Wie viel an Verfolgung die Gemeinde auch in Europa noch erleiden muss, dürfte vom exakten Zeitpunkt der Entrückung abhängen. Ich werde immer wieder danach gefragt, ich kenne ihn leider nicht. Dabei ist die Verfolgung von außen noch nie die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu gewesen. Ganz im Gegenteil ist die Christenheit in Zeiten der Verfolgung häufig sogar besonders gewachsen. Die wirkliche Gefahr der Gemeinde droht ihr immer von innen. Und deshalb warnt Jesus im nächsten Vers, dann werden viele abfallen und werden sich einander ausliefern und sich untereinander hassen. Für Abfallen steht im Griechischen das Wort Skandalizo, hatte ich schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, nennt das Stellholz der Falle. Wer abfällt, ist in die tödliche Falle Satans gelaufen, der auch mitten in der Gemeinde sein Unwesen treibt. Viele sind abgefallen durch falsche Lehren und Anbiederungen an den Zeitgeist. Sie sind der Evolutionslehre und der Bibelkritik auf den Leim gegangen. Man kann die katastrophale Wirkung der Evolutionslehre und auch der Bibelkritik gar nicht hoch genug einschätzen. Ihr Vertrauen zu Christus und seinem Wort wurde zerstört. Auch da sehen wir, dass wir das dann nicht rein zeitlich nehmen dürfen. Irrlehren, Streit, Verrat, interne Kämpfe bis aufs Blut gab es leider in der sogenannten Christenheit von Anfang an. Manche meinen ja in der Zeit der Apostel, da war alles noch so schön und gut. Nein. Paulus schreibt 2. Timotheus 4, Vers 14 und warnt vor Alexander, dem Schmied, der ihm viel Böses angetan hat. Der war vom Weg der Jesus-Nachfolge abgefallen und hat Paulus so viel Böses angetan, dass dieser ganz im Stil alttestamentlicher Rachepsalmen schreibt, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Da staunt man schon, gell? Neues Testament könnte direkt aus dem Psalm irgendwo Altes Testament sein. Wir können uns aber vorstellen, was der Paulus durch diesen Alexander damals schon erleiden musste, dass er das sagt, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Wenn wir dann an die Zerstrittenheit der Kirche Nordafrikas denken, die Machtkämpfe um die Vorrangstellung Roms und so weiter, die Verfolgung wahrer Christen, die von der römisch-katholischen Kirche durch die Jahrhunderte ausging, leider auch Zeit der Reformation, Amtskirchen gegen freikirchliche, andersgläubige Christen, sehen wir, dass die Verfolgung der Christen von innen nicht erst eine Sache des 20. oder 21. Jahrhunderts ist. Es ist allerdings auch keine Frage, dass diese Entwicklung nach dem Siegeszug der Bibelkritik ganz neue Ausmaße erreicht hat. Das Gift der Bibelkritik, die Verweltlichung und die totale Anpassung an den Zeitgeist hat zuerst die Kirchen und längst auch die Freikirchen und freien Gemeinden von innen heraus vergiftet und zerfressen. Christenverfolgung mitten in Kirchen und Freikirchen hat in den letzten 30 Jahren ganz erheblich zugenommen. Pfarrer, die ihren Dienst am Wort Gottes ausrichten, werden aus dem Amt gedrängt, in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, auf andere Weise unschädlich gemacht. Wir erleben, wie der größte Teil der evangelikalen Welt, zum Beispiel der Evangelischen Allianz, sich mit den abgefallenen Großkirchen und der Welt verbrüdert und sich mit ihnen gegen den kleinen Rest der bibeltreuen Gemeinden richtet. In Michael Dienoch hat diese Entwicklung in einem bis vor wenigen Jahren unvorstellbarem Maß Gestalt gewonnen. Wie hier die Deutsche Evangelische Allianz und der Gnadauer Verband, das ist ja der Kernpunkt der Frommen, der Superfrommen in Deutschland gewesen, der Gnadauer Verband, durch ihren Vorsitzenden bzw. Präses dem Zeitgeist überliefert, ausgeliefert, verraten wurde, ist wahrhaft endzeitlich. Und denken wir an unsere eigene jüngere Vergangenheit. Wie extrem hat sich vor 5 Jahren die Bundesgeschäftsführung unseres früheren Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden mit der Welt gegen unsere Gemeinde verbündet und uns ausgeliefert. In öffentlichen Stellungnahmen hat sie sich sofort mit der gottlosen Welt verbrüdert und gegen die eigene Bundesgemeinde gehetzt. Wovon Jesus also hier Matthäus 24, Vers 10 redet, haben wir ganz exakt und haarklein, noch auf einem praktisch relativ harmlosen Niveau, es hat keiner von uns das Leben gekostet. Trotzdem, der Geist war da, erfahren. Und Olaf Latzel erlebt es gerade wieder in Bremen von Seiten seiner Landeskirche. Ich selbst erlebe seit 2015 ganz persönlich, dass die wenigen negativen Rückmeldungen, die mich erreichen, etwa zu den Predigten zum Zuwanderung oder auch jetzt zum Corona-Wahnsinn, die wenigen negativen Rückmeldungen fast ausschließlich aus dem sogenannten christlichen, auch frommen Bereich kommen. Und zum Teil vor Hass und Diffamierung nur so triefen. Wir erleben, wie die wahren Christen mehr und mehr am meisten von ihren sogenannten Glaubensgeschwistern gehasst, diffamiert und der Welt ausgeliefert werden. Es war ja auch vor 5 Jahren nicht zufällig ein selbsternannter Pastor, der gegen mich Strafanzeige wegen angeblicher Volksverhetzung erstattet hatte. Nicht ohne Grund redet die Offenbarung von der Hure, von der abgefallenen und verweltlichten Christenheit der Endzeit, die trunken ist vom Blut der Heiligen. Auch das nimmt heute vor unseren Augen ganz konkret Gestalt an. Zur Verfolgung von innen kommt die Verführung von innen. Und viele Pseudopropheten werden sich erheben und werden viele in die Irre führen. Ein ganz, ganz interessantes und eindeutiges Zeichen. Es hat mich vor Jahren und Jahrzehnten enorm bewegt, als das aufkam. Denn Prophetie gab es seit den Tagen der Apostel zwar immer, aber sie spielte über fast 2000 Jahre so gut wie keine Rolle mehr. Und es hat sich etwa 1980 radikal geändert mit dem Aufkommen der sogenannten Prophetenbewegung, die über Jahrzehnte gigantische Wellen schlug. Ich weiß nicht, wie das heute noch so ist. Einer ihrer Repräsentanten, Rick Joyner, sagte Anfang der 1990er Jahre, der prophetische Dienst wird in den nächsten Jahren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da mehr Salbung ihn begleiten wird, als man seit den Tagen der Bibel je gesehen hat. Und das prophetische Wort wird mit einer Reinheit und Genauigkeit gesandt, wie es in der Kirchengeschichte noch niemals zuvor geschehen ist. Man höre diese für diese Bewegung typischen, hochtrabenden Worte. Was die Zunahme der Prophetie angeht, hat Rick Joyner recht und bestätigt damit die Warnung Jesu. Viele Pseudopropheten werden sich erheben und werden viele in die Irre führen. Was die Reinheit und Genauigkeit dieser Prophetie angeht, von der er spricht, lag er zu praktisch 100% daneben und bestätigt auch damit die Warnung Jesu. Viele Pseudopropheten werden viele in die Irre führen. Wir könnten mit der Aufzählung der falschen Prophetien der letzten Jahre den Rest des Tages und vermutlich mühelos sogar den Rest der ganzen Woche verbringen. Ihre Zahl ist Legion. Was wurde da allein auf Eurofire-Konferenzen und was weiß ich alles über Jahre hinweg an gewaltigen Erweckungen in Deutschland und Europa vorhergesagt? Nichts davon ist eingetreten. Nichts. Wer die Bibel ein bisschen kennt, wusste auch immer schon, Leute, das kann doch nicht sein. Die Bibel redet am Ende der Zeit, in der wir ohne Zweifel leben, nicht von gewaltigen Erweckungen. Sie redet vom Abfall. Und genau den sehen wir. Aber durch diese falschen Prophetien leben viele Menschen auch heute in einer völlig geistlichen Wahnvorstellung. Die meinen immer noch, es geht blühend aufwärts mit der Christenheit. Die haben immer noch nicht gerafft, was die Stunde geschlagen hat. Der Mensch der Endzeit ist die Gefahr, sucht die spektakuläre Erfahrung. Nüchternheit ist nicht mehr angesagt. Das Modewort unserer Tage heißt deshalb spirituell. Aber es wird nicht mehr gefragt, welcher Spiritus, welcher Geist da kommt und wer da denn die spirituelle Erfahrung wirkt. In der Nüchternheit des Wortes leben wollen immer weniger. Und deshalb geht mit dieser Entwicklung das nächste Zeichen einher. Und durch die Zunahme der Gesetzlosigkeit wird erkalten die Liebe der vielen. Gesetzlosigkeit ist die Abkehr von den Ordnungen Gottes. Längst auch im evangelikalen Bereich angekommen, wo man die Liebe Gottes, eine ominöse Liebe, von der niemand genaueres weiß, die jeder mit seinen Wahnvorstellungen füllt, von den Ordnungen Gottes trennt. Wo die Liebe zu Gott und damit auch die Liebe zu seinem Wort und zu seinen Geboten erkaltet, da erkaltet aber eben auf die Dauer auch die Liebe zum Mitmenschen. Deshalb gibt es keinen Humanismus ohne christlichen Glauben, der lebt nicht lange. Wir leben längst in einer hemmungslos egoistischen Welt. Ich beschränke mich auf Blick auf die Zeit aufs absolut Wesentlichste, auf den aktuellen Corona-Wahnsinn. Die ganze Corona-Panik wäre in vielfacher Hinsicht ohne diesen Egoismus gar nicht vorstellbar. Weil hemmungsloser Egoismus die Massen beherrscht und es immer mehr Menschen nur noch darum geht, ihre eigene Gesundheit und ihr eigenes bisschen Leben zu retten, kann der Staat diese Zersetzung und Auflösung der Gesellschaft und zwischenmenschlicher Fürsorge durchsetzen im Namen von Gesundheit und nacktem Überleben. Die Botschaft ist, wir tun's doch für dich. Wir tun's doch für dich. Damit du gerettet wirst, damit du gesund bleibst, damit du überlebst. Wir tun's für dich. Und weil es doch für ihn, für seine Gesundheit und sein Überleben gut ist, lässt der Mensch alles mit sich machen, der hemmungslos egoistische, der nicht weiter hinausguckt. Weil den lieblosen Egoisten der Endzeit unterm Strich nichts anderes mehr, das ist sicher sehr schwarz-weiß formuliert, aber man muss die Dinge auch zuspitzen, damit man es greifen kann. Weil den lieblosen Egoisten der Endzeit nichts anderes mehr interessiert als sein persönliches Wohlergehen. Und er begreift gar nicht, dass er im Kreisen um sein kleines Ego die Welt zerstört, in der er lebt. Ich denke an die ganzen Verantwortlichen unserer Gesellschaft, an die Polizisten, an die Soldaten, an die überall. Wer macht da überall mit bei diesem Unrecht? Warum tun sie es? Aus genau diesem Egoismus. Jeder will nur seine eigene Haut retten. Und begreift gar nicht, dass er den Ast absägt, auf dem er sitzt, mit seiner eigenen Haut. Der rettet gar nichts. Der hilft mit, dass alles kaputt gemacht und zerstört wird. Aber dieser Egoismus, der nur guckt, dass ich die nächsten paar Jahre noch irgendwie über die Runden komme. Durch die Zunahme der Gesetzlosigkeit wird erkalten die Liebe der vielen. Wenn Jesus hier von den vielen spricht, dann ist es eine Formulierung, die revidierte Elberfelder sagt, die meisten, ist noch untertrieben. Im Griechischen kommt diese Formulierung, die vielen, fast an alle ran. Das ist fast ein Pseudonym, fast bedeutungsgleich mit alle. Das heißt eigentlich alle, mit Ausnahme von ganz wenigen. Denkt man ans Wort Jesu, wenn er sagt, meint er, wenn ich kommen werde, ich werde Glauben finden auf Erden. Ich sage immer wieder, dieses Bild beinhaltet, dass Jesus mit so einer großen Lupe kommt. Nicht, weil er schlecht sieht, sondern weil es nur noch so wenige auf dem Globus gibt, die in Liebe und Vertrauen leben, dass er sie mit der ganz, ganz großen Lupe suchen muss, wie die Nadel im Heuhaufen. Wenn wir heute fragen, was können wir gegen diesen Wahnsinn jedweder Art, den die Herrschenden über uns bringen, unternehmen, kann die Antwort nur lauten, die Liebe zu Gott und zu seinem Wort dagegen halten. Das ist das Heilmittel. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, 21. Es ist ganz wichtig, im derzeitigen Geschehen, auch etwa den zahlreichen Demos, die laufend Land auf Land ab gegen den Corona-Wahnsinn stattfinden. Ich sage Gott sei Dank, aber lasst euch bitte nicht vom Bösen provozieren. Dieses System des Bösen kann nur mit Gottes Hilfe in Ruhe und Liebe niedergerungen werden wie 1989. Man kann das Böse nicht mit Bösem besiegen, damit füttert man nur den Krebs. Die Ursachen für die derzeitigen Umstände liegen in der Abwendung der vielen, auch in unserem Volk, vom lebendigen Gott und von seinem Wort. Und die Antwort auf dieses Böse kann deshalb logischerweise nur in der Hinwendung zum lebendigen Gott, zu seinem Wort und zu seinen Ordnungen sein, der das Gute und die Liebe in Person ist. Nur in der Liebe und der Güte Gottes können wir den Bösen in der Welt begegnen. All diese genannten Zeichen sind allgemeine Zeichen. Jetzt nähern wir uns zum Schluss auch dieser Predigt, die sich durch die ganze Zeit der Gemeinde erstrecken, sich aber zum Ende hin deutlich steigern. Und auf dieses Ende hin richtet Jesus jetzt den Blick am Ende unseres heutigen Predigtabschnitts und die Mahnung, wer aber ausharrt bis ans Ende, bis zum Ziel, der wird errettet werden. Vers 13. Ausharren heißt ja wörtlich das Griechische drunterbleiben. Da geht es nicht nur um eine Zeitspanne, da geht es um eine Last, die mich niederdrückt. Mich drückt es ganz ehrlich gesagt auch immer wieder nieder. Bei allem Aufsehen auf den Herrn, in einer solchen Zeit zu leben, begeistert mich nicht. Wer aber unter dieser Not bleibt, nicht durch Verleugnung seines Glaubens und seines Herrn dieser Not zu entkommen sucht, sondern in aller Not ganz nah bei Jesus bleibt, der wird das Ziel der Ewigkeit erreichen. Und wann dieses Ziel erreicht und das Ende der Gnadenzeit ganz nahe sein wird, das sagt Jesus dann im letzten Vers unseres Abschnitts 14. Und es wird bekannt gemacht werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, im ganzen bewohnten Erdkreis, zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Dieser Punkt konnte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht als erfüllt betrachtet werden. Man muss deshalb immer, wenn man endzeitliche Entwicklungen betrachtet, alle Aspekte im Blick haben, nicht sich auf ein oder zwei konzentrieren. Dieser Punkt war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht erfüllt und deshalb konnte auch das Ende bis dahin nicht kommen. Denn Jesus sagt dann, wenn das geschehen ist, dann wird das Ende kommen. Das Evangelium war an vielen Orten noch nicht verkündigt. Heute ist das anders. Den Radio- und Fernsehwellen und was es heute an moderner Technologie gibt, passieren die Grenzen zu Ländern, in die kein Missionar hinein darf, und bringen das Evangelium in die letzten Hütten unerreichbarer Gebirgstäler und undurchdringlicher Urwälder. Heute dürfte dieses Wort möglicherweise bereits erfüllt sein. Wir erinnern uns nochmal, Jesus hat zweimal gesagt, das ist noch nicht das Ende. Das wird alles erst Anfang der Wehen sein. Aber hier sagt er, dann wird das Ende kommen. Wir sind hier in dieser Zäsur, ob wir noch mehr am Anfang dieses Abschnitts sind oder mehr schon am Ende ganz nah dran, aber wir sind in dieser letzten Zäsur. Jetzt, wo er von der weltweiten Verkündigung des Evangeliums spricht, sagt Jesus, dann wird das Ende kommen. Und das heißt ganz klar, liebe Geschwister, es ist nicht mehr beliebig lange, bis die Gnadenzeit ausläuft und unser Herr Jesus wiederkommt. Wir haben diesbezüglich mindestens zwei Rubikone überschritten. Zum einen hatten wir die letzten Male die Rückführung Israel ins verheißene Land. Auch ein einmaliges Ereignis, das sich zwar streckt, aber einmalig und greifbar ist. Auch mit dem Datum der Staatsgründung 1948. Und zum anderen die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Zwei Rubikone überschritten. Und die sagen uns ganz klar, wir sind ganz nah dran. Und deshalb versäumen wir die letzten Tage der Gnadenzeit nicht. Siehe, jetzt ist die Zeit des Annehmens. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nutzen wir sie. Amen.